Studio Omega Podcast. Andreas Knapp, Auslandshilfechef der Caritas Österreich. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit zu diesem Gespräch.
Ja, danke vielmals. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also es ist immer sehr positiv und wichtig, dass wir auch von unseren Erfahrungen konkret vor Ort berichten können und die dann mit einer breiteren Öffentlichkeit zugutekommen.
Dieses Gespräch findet ja im Rahmen des ersten ICO Online Orient Tages statt. Die ICO ist natürlich im Vergleich zur Caritas nur ein kleines, bescheidenes Hilfswerk, aber trotzdem, denke ich, ist es immer ganz gut, über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen, was auch die anderen so machen und auch von den Erfahrungen der anderen zu lernen und dann gegenseitig davon zu profitieren. Sie sind ja noch nicht allzu lange Chef der Caritas Auslandshilfe, haben aber schon viele Jahre Erfahrung mit internationaler Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe. Und ich habe mir da Ihren Lebenslauf ein bisschen angeschaut. Da ist mir natürlich als ICO-Vertreter gleich aufgefallen, Sie waren auch in Syrien tätig und haben dort für die UNICEF Wasserhilfsprogramme geleitet. Was haben Sie denn da konkret getan?
Ja, das war in den Jahren 2017 und 2018. Ich war da in Damaskus stationiert und habe wirklich die Nothilfeprogramme der UNICEF leitend wahrgenommen. Und da war einfach unsere Hauptaufgabe vorwiegend für die vielen betroffenen Binnenflüchtlinge. Wir sprechen da derzeit, letzter Stand, glaube ich, ist, dass noch mehr als 11 Millionen Leute in Syrien selber abhängig von humanitärer Hilfe sind. Und meine Aufgabe war vorwiegend, Basiswasserversorgung sicherzustellen und auch die nötige Siedlungshygiene. Und da haben wir immer auf zwei Säulen praktisch operiert. Wenn es in Krisenregionen Kampfeshandlungen gegeben hat und damit Fluchtbewegungen, war das Vordringlichste, die Notversorgung sicherzustellen für die Leute, die aus den Kampfgebieten geflohen sind. Aber gleichzeitig müssten wir auch sicherstellen, dass wir in diesen Gebieten, wo die Leute hingeflohen sind, auch die Notversorgung sichergestellt werden kann. Und das sozusagen auch längerfristiger. Also wir haben immer die unmittelbare Nothilfe, aber dann auch in den sichereren Gebieten stabilisierend gewirkt, dass da Wasserversorgung sichergestellt werden kann.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was heißt Wasserversorgung? Sie bohren dann Brunnen oder Sie reparieren Leitungen und montieren Zapfhähne oder wie funktioniert das?
Ja, im Bereich, wenn es um die Nothilfe gegangen ist, da musste man ja sehr flexibel, rasch agieren. Da war oft in den ersten Wochen bis ein, zwei Monate ist meistens notwendig, auch über Tankfahrzeuge die Wasserversorgung sicherzustellen. Man nennt das Water Trucking. Das war natürlich die kostspieligste und aufwendigste Methode und da musste man natürlich gleich versuchen, Alternativversorgungen sicherzustellen. Aber in Syrien, das ja eigentlich vor der Krise eine doch passable, auf internationalem Standard basierende öffentliche Wasserversorgung hatte, war natürlich der Versuch, immer so weit wie möglich das, was an Infrastruktur war, wieder so recht und schlecht zu reparieren und in Funktion zu bringen.
Wurde oder wird im Syrienkrieg wird Wasser auch als Waffe eingesetzt? Bewusst?
Tragischerweise ja. Also ich kann da von zwei ganz konkreten Beispielen erzählen, die ich selbst erlebt habe und die, wo es sehr viele betroffen hat. Sogar am ersten Tag meiner Ankunft 2017, ich kann mich doch noch sehr bildlich erinnern, wurde praktisch die Quelle von Damaskus abgezwackt. Und das kann man sich so vorstellen, als würde man in Wien die Hochquellenleitungen sperren oder abkappen. Und so war das in Damaskus, weil im Quellgebiet, das war ein von, wir nennen das Armed Opposition Groups, also von oppositionellen Milizen kontrolliertes Gebiet und Damaskus, die Hauptstadt, auch noch unter der Kontrolle der syrischen Regierung. Und da wurde sozusagen wirklich das Wasser abgezwackt. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Narrative, wie das zustande kam. Und da lernte ich auch zum ersten Mal kennen, was es heißt, humanitäre Hilfe zu leisten, unparteiisch, auf dem Prinzip der Menschlichkeit basierend, wo es darum geht, man muss mit den Konsequenzen umgehen und sozusagen nicht in den Konflikt hineinziehen lassen und zu analysieren, wer war jetzt schuldig für das Abkappen und wer nicht, sondern es geht um die negativen Auswirkungen des Abkappens. Und darum war unsere primäre Aufgabe, eine Versorgung auch in dieser Phase sicherzustellen. Und da ging es um Millionen. Und da musste die Stadt Damaskus von einem gravitären System, so wie das in Wien die Hochquellenleitungen sind, umstellen auf ein Pumpsystem. Und das war natürlich eine unglaubliche Herausforderung.
Sie haben jetzt angesprochen, das Bemühen, in diesem Konflikt irgendwie neutral zu bleiben. Das ist auch bei der ICO immer wieder ein Thema, das wir intern diskutieren, das aber natürlich auch von außen an uns herangetragen wird. Kann man in so einem Konflikt überhaupt neutral bleiben? Alleine die Tatsache, wenn Sie sich in Damaskus befinden, das ist halt nun mal ein Regierungsgebiet, sind Sie ja schon nicht mehr neutral.
Da haben Sie recht. Das sind ganz voraus, auch bei der UN kann ich sagen, wie Sie richtig feststellen, wenn man in einem Konfliktgebiet, in einer geografischen Zone ist, die von einer Partei des Konflikts kontrolliert wird, ist man ja schon in gewisser Weise dadurch auf einer Seite. Aber das Wesentliche ist doch, dass man die Hilfe, dass man da nach ganz klaren Needs Assessment vorgeht, dass einfach die Bedürfnisse nach ganz klaren Kriterien erhoben werden und da jeder Mensch gleich, die Bedürfnisse gleich gesehen werden. Und das einmal als erster Schritt und dann auch sozusagen weiterverfolgend mit den Partnern, die man zusammenarbeitet, dass die sich auch alle zu den gleichen Prinzipien bekennen und dass man wirklich sicherstellt, dass man alles unternimmt, auch in jene Gebiete vorzudringen, wo Betroffene von der anderen Konfliktpartei betroffen sind. Und das ist natürlich praktisch gesehen oft eine große Herausforderung, weil es aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen nicht geht oder weil man einfach aufgrund der Konfliktparteien in das Gebiet der Betroffenen gar nicht vordringen kann. Also da braucht es oft stundenlange, wochenlange Verhandlungen und da muss man oft auf die Gunst der Stunde hoffen, dass sich für kurze Zeit ein humanitärer Korridor öffnet und dann sozusagen zumindest rudimentäre Hilfsleistungen möglich sind.
Ist Ihnen das in Ihrer Zeit als UNICEF-Verantwortlicher gelungen, das ein oder andere Mal, also auch quasi auf die Gegenseite zu kommen, vorzudringen?
Das sehr wohl, da gab es doch innerhalb von Syrien klar abgegrenzte, von Rebellen dominierte Gebiete, die großteils unzugänglich waren und wo dann über mehrere Verhandlungen, und das ging über die höchsten Stellen der lokalen UN-Vertreter, wo UNICEF Teil dieser Humanitarian Koordinationsgruppe war, wurden dann doch kurze Phasen ausverhandelt, dass Hilfskonvois auch in diese Gebiete zugelassen wurden. Und da war ich einmal sogar der Leiter eines solchen Konvois. Viele können sich vielleicht noch erinnern an das Gebiet Ost-Ghuta. Da wurden wir zumindest für...
Das ist also so ein Randbezirk von Damaskus, von der syrischen Hauptstadt.
Genau, das ist ein Randbezirk von Damaskus. Und der wurde sehr stark umkämpft, aber da wurde eine Feuerpause vereinbart und dann wurde zumindest für einen Tag sozusagen ein Fenster, wir nennen das Window, geöffnet, um mit einem Hilfskonvoi zumindest für die Verteilung der vordringlichen Hilfsgüter zugelassen.
Wie ist es Ihnen denn da persönlich gegangen? Bleiben wir kurz bei Ost-Ghuta. Sie sind da hineingefahren, haben vermutlich sehr viel Not und Elend gesehen. Es war ja noch sehr viel Zivilbevölkerung auch vor Ort. Und Sie fahren dann nach einem Tag wieder raus und wissen genau, und morgen fallen dann wieder die Bomben auf die Zivilisten. Wie geht es einem da? Wie verarbeitet man das?
Das ist natürlich unglaublich bedrückend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da eine Kollegenschaft hat, mit denen man über diese Dinge reden kann, dass man es sozusagen nicht in sich hineinfrisst und nur aufstaut, sondern dass man darüber reden kann und dass man dann aber doch wieder sich rückbesinnt und sagt, ich nenne das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgehoben oder nüchtern. Aber man muss sich dann doch sowas wie einen Tunnelblick angewöhnen, dass man sagt, sich immer wieder rückbesinnt, wofür bin ich da? Ich bin leider nicht da, den Konflikt lösen zu können, aber ich bin da, um menschliches Leid, soweit es möglich ist, zu lindern und Leben zu retten. Und das ist der fixe Blick, den man immer haben muss. Und irgendwann muss man ausblenden, das Ganze drumherum, weil sonst wäre das dauerhaft eine zu große Belastung.
Wie ist denn das jetzt im Rahmen der Caritas-Hilfe? Die Caritas ist ja auch sehr intensiv in Syrien engagiert. Wie sieht denn da die Hilfe konkret aus?
Ja, da Syrien ist ja das Traurige an den Syrien, dass diese Krise jetzt schon so lange anhaltet. Und also im internationalen Jargon nennt man das protracted crisis, also ein wirklich sehr verfahrener Zustand der Krise. Und darum muss man sich auch aufgrund dieser Gegebenheiten sich überlegen, was sind die Möglichkeiten und was ist sozusagen die beste Strategie in so einem Falle. Und wir in der Caritas haben daher über die Jahre uns sehr stark vernetzt, weil wir festgestellt haben, als Caritas Österreich allein oder als Caritas Salzburg oder auch die Diözesan Caritas in Österreich, allein könnten wir diese Hilfe nicht leisten und es braucht auch so einen Grad an Spezialisierung. Darum sind wir strategische Partnerschaften eingegangen mit der Caritas Schweiz und auch der Cord Aid, also der Caritas der Niederlanden. Und dadurch können wir mehr Expertise vor Ort haben, aber auch mehr Ressourcen und dadurch auch unsere drei Säulen, nennen wir das, klar abdecken. Das ist die unmittelbare Nothilfe, immer wenn es zu verschiedenen Kampfeshandlungen kommt oder so wie sogar im Falle Libanon, das ja auch stark mit der Syrien-Krise verbunden ist, wie die der letzten Explosion, sind wir dann in der Lage, unmittelbare Nothilfe zu leisten. Gleichzeitig aber auch für die dort in den Nachbarländern, aber auch die Flüchtlinge in Syrien, dass man doch weiterhin Nothilfe leisten kann, auch für die Binnenflüchtlinge. In unserem Fall ist das, wir nennen das Cash Assistance, damit die sozusagen die minimalen Lebensgrundlagen aufrechterhalten können. Und als drittes, das ist dann schon bei uns ein bisschen längerfristig, wo wir versuchen, auch wieder ein bisschen Hoffnung und menschenwürdige Bedingungen auch zu schaffen, indem wir auf Bildung setzen. Und wir haben da auch ein regionales Bildungsprogramm in Syrien, in Libanon, in Jordanien.
Vielleicht ganz kurz, wird nicht jeder wissen oder verstehen. Cash Assistance heißt, die Menschen bekommen Geld in die Hand, mit dem sie dann selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können?
Ja, da gibt es ganz klare Kriterien, Auswahlkriterien. Da müssen auch Anträge gestellt werden. Aber das hat sich über die Jahre verschiedenste Evaluierungen ergeben, dass das sozusagen wirklich die wirkungsvollste Hilfe ist, auch um den lokalen Markt. Man darf nicht vergessen, diese Gelder können dann auch verwendet werden in lokalen Geschäften und bei lokalen Händlern, um auch sozusagen wieder ganz sozusagen im Sinne einer Early Recovery, einer Wiederstabilisierungsphase, dass dann diese Gelder auch die lokale Wirtschaft wieder ein bisschen ankurbeln können und dass gerade die Betroffenen sehr wohl für sich selber sinnhafte und gute Entscheidungen setzen, wie sie das Geld einsetzen.
Den anderen nachhaltigen Schwerpunkt, den Sie genannt haben, das war die Bildung. Bildung ist auch der ICO ein großes Anliegen. Es gibt also viele Schulen und Kindergärten, die von der ICO unterstützt werden. Wie sieht Ihr Bildungskonzept aus für diese Region?
Ja, wir nennen das sozusagen Holistic Education, also umfassendes Bildungsunterstützungsprogramm, wo wir auch im Sinne unseres Mandats ganz stark natürlich drauf schauen, dass auch sozial schwache Kinder wieder die Möglichkeit haben, im Schulsystem einzutreten. Und wir sehen unsere Unterstützung sehr komplementär zum existierenden öffentlichen System, indem wir Komponenten abdecken, wo es sich ergeben hat, wenn die nicht gegeben sind, dann Kinder eben nicht weiterhin in die Schule gehen können. Und da geht es um so Fragen wie Nachmittagsbetreuung, da geht es um School Meals, also um zusätzliche Ernährungsprogramme in den Schulen, weil viele Kinder auch in Syrien und in Libanon das oft die einzigste Mahlzeit ist, die sie haben und die dadurch angewiesen sind, dass sie die in der Schule bekommen. Und vorwiegend eine ganz wichtige Komponente ist die psychologische Betreuung. Dass doch viele Kinder aufgrund des Krieges und das alles, das sie leibhaftig und mit eigenen Augen erleben mussten, stark traumatisiert sind und es daher sehr wichtig ist, dass die auch begleitende psychosoziale Betreuung haben, um überhaupt mit diesem Schulalltag wieder fertig zu werden.
Ich kann vielleicht auch ein bisschen aus eigenen Erfahrungen in dieser Hinsicht erzählen. Ich bin auch ein Grenzgänger zwischen ICO und Caritas, war mit der Caritas zum Beispiel auch in Jordanien in Flüchtlingslagern. Und da war ihm das wirklich ein großes Problem, dass Kinder, sobald sie irgendwo ein Flugzeug hören, sich sofort unter dem Tisch verstecken oder zu zittern beginnen, jedenfalls an einen normalen Schulalltag oft nicht zu denken ist. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz dramatisches Problem.
Ja, dem stimme ich zu. Ich habe in Syrien sehr viele Flüchtlingslager besucht und da ist es wirklich extrem wichtig, dass auch in diesen Lagern schon die psychosoziale Betreuung startet und dass es dann auch relativ rasch bei allen Projekten, auch in der Notversorgung, diese Sensibilität gibt, dass man sich nicht nur auf Versorgung mit Nahrungsmittel, Wasser und den wichtigsten konzentriert, sondern dass man diese psychologischen Aspekte auch mitdenkt und mitplant in der Unterstützung.
Ein Thema, das die ICO auch immer wieder bewegt oder auch eine Art Kritik, die öfter an uns herangetragen wird, ist ihr unterstützt ja nur die Christen vor Ort. Was natürlich nicht stimmt, denn wenn wir zum Beispiel eine christliche Schule unterstützen in Syrien oder im Libanon, dann ist der Großteil der Schüler natürlich, das sind Muslime, das geht ja demografisch gar nicht ganz anders und das hilft dann natürlich auch ganz stark den muslimischen Kindern und Familien. Gibt es da irgendein Konzept bei der Caritas, wie diese Unterstützung aussieht oder die konkreten Partner vor Ort? Sind das kirchliche Schulen, sind das staatliche Schulen, sind das auch private Schulen anderer Art? Wie ist das bei Ihnen?
Also wir haben da einen sozusagen, beginnen tut das schon mit der Programm- und Projektentwicklung. Alle Programme und Projekte werden ganz stark mit staatlichen Behörden abgestimmt und auch koordiniert und sozusagen die staatlichen Prioritäten werden da in der Unterstützung berücksichtigt. Wir sind auch in all diesen Ländern, auch in der humanitären Hilfe gibt es von den United Nations koordinierte Koordinierungskomitees, in dem Fall für Bildung, wo die Caritas, die lokale Caritas, aber auch wenn wir vor Ort sind mit Delegierten, aktiv da teilnehmen. Das heißt, da gibt es koordinierte Hilfe und damit berücksichtigt man auch sozusagen die staatliche Sicht und das staatliche System. Das ist eine Sicht, eine sozusagen gezielte Strategie, um sicherzustellen, dass wir da auch staatliche Systeme unterstützen. Der zweite Weg ist dann schon, dass wir schon auch dann uns auf unseren, wir nennen das Comparative Advantage oder Alleinstellungsmerkmal als Zivilgesellschaft, dass wir dann auch gezielt Lücken füllen, die der Staat nicht zu füllen imstande ist. Und dadurch schon arbeiten wir auch mit unseren lokalen Caritas-Organisationen zusammen. Die sind zivilgesellschaftliche Rechtsträger, die dann auch manchmal in manchen Fällen noch zusätzliche Rechtsformen haben für den Betrieb von Schulen, aber teilweise auch direkt. Also wir versuchen beides irgendwie abzudecken. Wir wollen die Stärke der Zivilgesellschaft ausnützen, aber das in enger Kooperation und Koordination mit den staatlichen Bildungssektoren.
Wenn Sie jetzt aber ganz konkret auch Ihre Caritas-Partner vor Ort angesprochen haben, im Libanon, in Syrien und vielen anderen Ländern, in Jordanien kenne ich es auch persönlich, also sind die auch sehr aktiv, die Caritas-Leute. Caritas ist natürlich irgendwie ein kirchlicher Botschafter oder kirchlich getragen. in diesen muslimischen Mehrheitsgesellschaften zumindest, wie wird die Caritas da akzeptiert von der Mehrheitsgesellschaft der muslimischen?
Also mein Eindruck, und der ist noch ein recht kurzer, jetzt ein Jahr in der Caritas, eigentlich überwältigend positiv. Ich würde das sogar fast überspitzt ausdrücken, dass man manchmal von der Minorität der Katholiken in diesen Ländern sogar hört, wieso konzentriert ihr euch nicht mehr auf uns? Also dass eher die gegenteilige Kritik ist, dass wir zu breitenwirksam und zu, in dem Sinn, zu interkonfessionell, ganz bedarfsorientiert Hilfe leisten. Also da, und das kann ich auch noch sagen, wie ich sozusagen von meiner Erfahrung und von meinen Eindrücken, wie ich noch bei der UN arbeitete, war für mich ganz klar, dass Caritas steht für Hilfe und die Konfession ist sekundär im Sinne, wenn es darum geht, Not zu sehen und zu handeln. Die Konfession kommt natürlich im Sinne der Mission, der Grundprinzipien der Organisation, aber die Hilfsleistung vor Ort, da geht es wirklich um Menschlichkeit zuerst.
Bisschen ein anderes Thema. Ich habe immer noch die Bilder im Kopf. Das ging sehr schnell am 4. August, am späteren Abend, die große Explosionskatastrophe in Beirut. Also bei den sozialen Medien hat man dann die Videos alle binnen weniger Stunden bei sich zu Hause im Wohnzimmer gehabt. Ein riesengroßes Drama, dass dieses Land jetzt zusätzlich noch zu eh schon dramatischen Problemen im wirtschaftlichen Bereich, Flüchtlingskrise und was auch immer, da getroffen hat. Die ICO hat sehr schnell geholfen, die Caritas hat sehr schnell geholfen. Aber ganz ehrlich, da denkt man sich, das ist ja passiert, eigentlich diese Explosionskatastrophe, es war wahrscheinlich eine riesengroße Schlamperei. Muss das sein? Sie sind in Ländern tätig, wir sind in Ländern tätig, da gäbe es genügend andere Probleme, Herausforderungen. Und dann, das sind ja alles im Prinzip selbstverschuldete Probleme, die dann noch dazukommen. Viele haben natürlich keine Schuld, aber das muss wirklich nicht sein, oder?
Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei dieser Problematik, die wir schon vorher besprochen in Syrien. Bei der humanitären Hilfe geht es wirklich unmittelbar um Leid von Menschen. Und die Frage, wer hat das verschuldet, wie ist das zustande gekommen, ist in dem Fall sekundär. Weil wenn man diese Frage stellen würde, dann wäre man mehr oder weniger aus meiner Sicht nicht imstande, humanitäre Hilfe zu leisten. Da kommen wir wirklich wieder zurück auf diese Grundprinzipien und auf diesen, was ich vorher als Tunnelblick beschrieben habe. Da geht es einfach um Leid. Grundsätzlich geht es um Verhinderung, also den Schutz der Menschenleben und dann auch Leid zu lindern und drittens halbwegs menschenwürdige Lebensbedingungen wiederherzustellen. Und da ist dann die Frage sekundär, wie ist es dazu gekommen? Das ist dann wieder die Frage der längerfristigen, wenn es dann in die Entwicklungsphasen geht und um den Wiederaufbau Gesellschaften, da muss man natürlich diese Fragen schon stellen, aber wenn es um die unmittelbare humanitäre Hilfe geht, da wären diese langen Diskussionen nur hinderlich und da würde mehr Leid, da würde man zuschauen, wie Menschen sterben und wie noch mehr Leid ertragen werden muss.
Was im Libanon noch dazu kommt, das sagen uns natürlich alle unsere Partner vor Ort, aber das bekommt man ja hier im Westen in Österreich auch mit, ist natürlich die fürchterliche Korruption im Land. Die Politik ist halt völlig korrupt unterwandert, sagen uns zumindest unsere Partner auch vor Ort. Hat das Auswirkungen auf die konkrete Hilfe? Wie helfen Sie konkret? Kann man da die staatlichen Kanäle umgehen? Muss man doch mit den Behörden natürlich das gute Einvernehmen suchen? Wie laviert man sich hier durch, um möglichst viel Geld wirklich dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird?
Ja, also das ist natürlich auch wieder ein Balanceakt und da geht es darum ist es eben so wichtig, dass man als Hilfsorganisation so wie die Caritas Österreich, dass wir in solchen Krisenländern uns auf sehr langfristige Beziehungen verlassen können. Das heißt, dass es ein großer Vorteil ist, dass wir in dieser Region schon seit über 10 Jahren, auch schon vor der Syrien-Krise, gearbeitet haben. Darum kann man sich auf langfristige, etablierte Partnerschaften verlassen. Und zusätzlich haben wir dann gesehen, weil die Bedarf an Hilfe so groß war, dass man sich dann weiter vernetzt hat mit sehr guten Partnern von Europa, der Schweizer Caritas Schweiz und der Caritas in den Niederlanden, weil man einfach festgestellt hat, nur wenn man gemeinsam arbeitet und damit auch gemeinsam auf Erfahrung, wie man mit dieser Situation vor Ort umgeht, zurückgreifen kann. Und mancher Partner hat bessere Informationen, kennt sich in diesem Sektor Bildung besser aus und das kann man dann ideal ergänzen, weil man braucht da sehr viel an Erfahrung und Information und lokalen Kontakten vor allem lokale Insider-Information, dass man weiß, wie man mit dem umgeht. Aber das Grundprinzip ist immer, mit offiziellen Behörden gut zusammenzuarbeiten, sehr transparent zu sein, was an Hilfe geboten wird, aber doch versuchen, dass man Auszahlungskanäle hat, die man beinahe zu 100% in eigener Kontrolle hat.
Und das gelingt im Libanon bei Ihnen?
Im Libanon funktioniert das. Da war kurzfristig das Problem, dass es schwierig war, internationale Währungen über das Bankensystem sozusagen nach Libanon zu überweisen und dass das dann die lokalen Partner abheben konnten. Aber auch das konnte wieder gelöst werden. Also es gibt dann schon immer wieder ganz, ganz, ganz punktuelle, massive Herausforderungen oder so Staus oder wo man wirklich Probleme hat. Aber das ist, wenn man länger in diesem Bereich arbeitet, ist das einfach Teil der Realität. Mit dem muss man planen, mit dem muss man leben. Und ich betone es noch einmal, wichtig ist, dass man langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften hat und möglichst vernetzt ist, um eben über verschiedenste formelle und informelle Informationskanäle auch zu wissen, wie man am besten mit der lokalen Situation umgeht.
Jetzt haben wir viel über Probleme geredet. Erzählen Sie mir noch ein, zwei positive Beispiele. Wo hat Hilfe Ihrer Meinung nach wirklich gut, doch vielleicht nachhaltig gewirkt?
Also ich kann da vielleicht ein Beispiel von meiner früheren Position, aber jetzt dann auch bei der Caritas. Also von der früheren Position kann ich mich einfach ganz klar erinnern an Aleppo. Ich glaube, viele von den Zuhörern kennen das auch aus den Medien, wie stark doch Aleppo in Mitleid gezogen wurde durch die Luftbombardements. Viele sind geflohen. Aber durch die Rehabilitierung der Wasserversorgung, des Leitungssystems in gewissen Gegenden, hätte ich nie geglaubt, dass ein Jahr nach den Kampfeshandlungen wieder Leben zurückkehrte. Und das ist dann schon ein tolles Gefühl, weil man weiß, 500.000, 600.000 Leute haben wieder Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das zu wirklich akzeptablen, guten Qualität. Das war eines. Oder das zweite, Ostguta, wo aufgrund der Kampfeshandlungen dann zum Schluss in einer Wellenbewegung bis zu 50.000 Leute geflohen sind und wir dann doch imstande waren, innerhalb von 24 Stunden Wasserversorgung im Sinne von Wassertankfahrzeugen in Schulgebäuden, auch in Moscheen und sicherzustellen, damit trotzdem die Leute basisversorgt werden konnten. Und bei der Caritas waren es einfach hatte ich jetzt leider aufgrund Corona nicht die Chance, physisch hinzufahren, aber wir hatten auch unlängst eine digitale Pressereise und alles, was ich so an Videomaterial und so sehen konnte, ist es auch faszinierend, was doch die Caritas imstande war, auch sehr viele Freiwillige zu mobilisieren, in kürzester Zeit auch bei diesen Aufräumungsarbeiten mitzuarbeiten, ganz wichtige erste Hilfe zu leisten und einfach eine Schlagkraft zur Verfügung stellen konnte. Das war beeindruckend und vor allem sehr viele Jugendliche und junge Leute. Und das war wirklich ergreifend.
Es sah ja dort in der Hafengegend von Beirut genauso aus wie zum Beispiel in Ostghuta, in Damaskus, nach ein paar Jahren Krieg, nicht? Das alles komplett zerstört. Ich hätte eher auch den Eindruck gehabt, meine erste Reaktion war auch, na, jetzt hauen die wirklich den Hut drauf. Das kann so viel Leid, wer kann das noch ertragen? Aber scheinbar, die Menschen vor Ort haben wirklich einen Optimismus, das ist extremst beeindruckend.
Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele. Das war eigentlich eines der prägenden Erlebnisse auch in diesen 2 Jahren in Syrien. Es ist unglaublich, wie viel an Resilienz die Menschen sozusagen und vor allem die Binnenflüchtlinge gezeigt haben und wie viel doch wieder Energie in den Wiederaufgang und den Aufbau investiert wurde und was es möglich ist zu ertragen. Ja, das ist unglaublich. Und diese verschiedensten Schocks, durch die sozusagen in dieser kleinen Region in den letzten Jahren, die da ertragen mussten, das ist leider schockierend und tragisch. Aber umso mehr darf man die Hoffnung nicht aufgeben und gerade an diesen Überlebenswillen und an diese positive Energie auf die zählen und auf die aufbauen. Und gerade da, das kommt wieder auf die Freiwilligen zurück, ist es einfach schon ein Schön in einer Organisation wie der Caritas arbeiten zu können, die auch so lokal vernetzt ist und eben auf dieses System der Freiwilligen auch aufbauen kann.
Andreas Knapp, Auslandshilfechef der Caritas Österreich, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals, danke für Ihr Interesse.